Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen Sonntag lesen wir miteinander 2. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. 2. Korinther 3, die Verse 1 bis 8. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine gegraben, in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht viel mehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, gleich die ersten Verse zeigen uns die Spannung, in die hinein Paulus schreibt. Wir haben ja schon mehrfach davon gehört, dass es zwischen Paulus und der von ihm in Korinth gegründeten Gemeinde zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen ist. Der ganze 2. Korintherbrief ist von diesen Spannungen geprägt. Falsche Apostel hatten sich in der Gemeinde wichtig gemacht und das Vertrauen der Gemeinde zu Paulus untergraben. Ein trauriges und dramatisches Beispiel dafür, was falsche Brüder in einer Gemeinde für einen verheerenden Schaden anrichten können. Muss Paulus sich deshalb der Gemeinde jetzt selbst empfehlen, um eben dieses untergrabene Vertrauen wiederzugewinnen? Braucht er von anderen Aposteln und Gemeinden Empfehlungsschreiben an die Gemeinde in Korinth, damit die Geschwister dort ihn geistlich ernst nehmen und ihm vertrauen? Das ist die Eingangsfrage, die Paulus hier stellt. Und sie offenbart den tiefen Bruch, den es zwischen ihm und den Korinthern gegeben hat. Wir halten uns vor Augen, so muss der fragen, der ihnen das Evangelium gebracht hat, der sie zum Herrn geführt hat. Paulus kritisiert mit dieser Frage nicht das Vorhandensein von Empfehlungsschreiben. Die entsprachen durchaus schon damals den Gepflogenheiten in den Gemeinden. Wenn ein Bruder in eine ihm bis dahin unbekannte Gemeinde kam, dann war es durchaus üblich, dass er ein Empfehlungsschreiben seiner Heimatgemeinde mitbrachte. Dadurch wurde er als Bruder in Christus ausgewiesen. Das war dann auch die Grundlage, dass die andere Gemeinde ihn unkompliziert und von Herzen gern angenommen hat und dass sie ihn eben auch gegebenenfalls als Verkündiger und Lehrer des Wortes akzeptierte. Paulus selbst hat in seinen Briefen ähnliche Empfehlungen auch immer wieder ausgesprochen. Aber die Frage ist, braucht Paulus für sich selber ein solches Empfehlungsschreiben? Gerade im Blick auf die Gemeinde in Korinth wäre ein solcher Gedanke absurd. Und deshalb dreht Paulus den Spieß ganz einfach um. Er sagt, ihr seid unser Empfehlungsschreiben. Ihr seid unser Brief. Entsprechend hatte Paulus schon im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 9, Vers 2, die Frage gestellt, seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Die Gemeinde in Korinth ist ja ganz und gar sein Werk, zumindest vordergründig betrachtet. Alles, was sie geistlich hat, hat sie durch den Dienst des Apostels Paulus bekommen. Das betont er auch gleich in unserem Abschnitt nochmal in Vers 3, ausgefertigt von uns im Dienst. Auch wenn andere später dann gegossen haben und geerntet, aber die Grundlage gelegt hat der Apostel Paulus. Und somit sind die Korinther selbst doch der lebende Beweis für die apostolische Autorität des Paulus. Sie sind der lebende Beweis für die Kraft Gottes, die durch ihn wirkt. Sie sind das glaubwürdigste und vollmächtigste Empfehlungsschreiben, das es überhaupt geben kann. Denn sie sind nicht geschrieben mit Tinte auf Papier, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Vers 3. Auch nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Damit spielt Paulus weniger an auf die Steintafeln des Mose. Die schwingen natürlich auch mit im Blick auf den Buchstaben, aufs Gesetz, da kommen wir noch mal drauf. Da waren die 10 Gebote niedergeschrieben. Vielmehr aber spielt Paulus an auf was? Auf die Verheißungen im Propheten Hesekiel, Kapitel 11, 19 und 36, Vers 26. Da hat Gott angekündigt, und ich werde ihnen ein neues Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Das ist die erste verbürgte Herztransplantation. Paulus stellt den Korinthern damit vor Augen, durch mich ist diese Verheißung an euch in Erfüllung gegangen. Durch mich hat sich dieses Wort Gottes an euch erfüllt. Durch mich ist dieses Wunder des neuen Bundes an euch geschehen. Durch meinen Dienst habt ihr ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen. Tinte wird ja nur oberflächlich aufs Papier aufgetragen. Der Geist Gottes aber gestaltet bis hinein in die Tiefe des ganzen Wesens. Er prägt die Jesusart in die Gotteskinder hinein. Und da wird die neue Schöpfung durch den Geist Gottes sichtbar. Und Paulus sagt damit, was wollt ihr an Beglaubigung meines Dienstes eigentlich noch mehr? Es ist interessant, dass Paulus das so gerade an diese zerstrittene und zerspaltene Gemeinde schreibt. Also ich wundere mich immer wieder, wenn ich die Korintherbriefe lese, wie viel Positives Paulus in diesem, auf gut Deutsch gesagt, Sauhaufen noch entdeckt. Es zeigt uns aber auch, dass mindestens ein Teil der Gemeindeglieder dort eine echte Bekehrung und eine echte Wiedergeburt erfahren haben. Dass mindestens bei einem Teil der Menschen dort ein neues Leben in Christus sichtbar geworden ist. Korinth ist nicht nur die geistliche Chaotentruppe, Korinth ist mindestens zum Teil Leib Christi, Geschwister im Herrn und damit geistliche Kinder des Paulus. Und die hat Paulus im Blick, wenn er schreibt, und darum ringt Paulus auch mit so viel Herzblut um sie. Vielleicht habt ihr euch gewundert, als ihr das Thema gelesen habt und davon steht es immer noch, unsere Gemeinde, Gottes Empfehlungsschreiben. Ich habe bewusst nicht geschrieben, Korinth, Gottes Empfehlungsschreiben. Ich habe geschrieben, unsere Gemeinde, Gottes Empfehlungsschreiben. Wenn ihr das so seht, vielleicht fragt ihr euch, können wir das so von uns sagen? Ist das nicht geistliche Anmaßung? Sind wir eine so tolle, eine so überzeugende, eine so vom Geist Gottes geprägte Gemeinde, dass wir von uns sagen können, schaut uns an, wir sind Gottes Empfehlung an die Welt. Nein, die Sache ist schöner und zugleich viel größer und ernster, als es diese Fragen ausdrücken. Wir sind Gottes Empfehlungsschreiben. Wie sehr wir uns vom Geist Gottes prägen lassen oder auch nicht. Es ist nicht unsere Feststellung, dass wir Gottes Empfehlungsschreiben sind. Es ist Gottes Feststellung. Unsere Gemeinde, Gottes Empfehlungsschreiben. Denn jede christliche Gemeinde ist ein Empfehlungsschreiben Gottes. Paulus führt den Gedanken dahin ja weiter. Er sagt zuerst, Vers 2, ihr seid unser Brief. unser Empfehlungsschreiben. Und Vers 3 sagt er, ihr seid ein Brief Christi. Und so wie das vor 2000 Jahren für die Korinther galt, so gilt das heute für die Eichenauer. Wir sind ein Brief Christi. Wie viel geistliche Qualität, wie viel spürbares und sichtbares Wirken des Heiligen Geistes muss eine Gemeinde aufweisen können, damit sie ein Brief Christi ist? Das ist das Schöne daran. Viel muss es nicht sein. Sogar den Korinthern bescheinigt Paulus das noch. Er sagt ja nicht, ihr seid ein Schandfleck Christi, auch wenn es dahin zum Teil wohl nicht weit gefehlt hat. Aber um ein Brief Christi zu sein, müssen wir nicht fehlerlos sein. Allerdings muss sichtbar sein, dass wir nicht unter der Dauerherrschaft der Sünde leben, dass wir im Kampf gegen die Sünde eifrig sind. Und, wie wir es am Mittwoch im Bibelgesprächskreis hatten, eifrig sind zu guten Werken. In welche Richtung geht der spürbare Eifer unseres Lebens? Bei allen Fehlschlägen, bei allen Fehltritten, bei allen Schwächen. Aber in welche Richtung geht der spürbare Eifer unseres Lebens und der spürbare Eifer unserer Gemeinde? Ist da was vom Feuer des Heiligen Geistes zu spüren? Bei aller Schwachheit und bei allen Fehlern muss spürbar sein, uns sind unsere Schwachheiten und Fehler nicht gleichgültig. Wir gehen nicht mit einem Achselzucken darüber hinweg und zur Tagesordnung. Wir sind im Gegenteil täglich darum bemüht, immer mehr dem Wesen Gottes zu entsprechen. Wir kämpfen in der Kraft des Heiligen Geistes gegen unsere Schwachheiten an. Nicht nur unsere Worte bezeugen das, sondern auch unsere Taten. Unser ganzes Leben. Und deshalb kann übrigens auch kein Christ sagen, was ich tue, das ist meine Privatsache. Das war zu meinen Zeiten als landeskirchlicher Vikar und Pfarrer eine hitzige Diskussion, war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, vor allem in der jungen Pfarrerschaft. Sie wollten sich mit ihrer Ehe, ihrer Familie und ihrem Privatleben nicht als christliche Vorbilder verpflichten lassen. Das war zum Beispiel gerade noch im Bruch, im Übergang zu meinem Dienstbeginn in der Württembergischen Kirche. Da war es kurz vorher noch üblich gewesen, wenn sich ein junger Vikar oder Pfarrer verlobt hat, dann musste der vorher mit seiner Braut zum Oberkirchenrat und musste seine Braut beim Oberkirchenrat vorstellen. Warum? Aus einem guten geistlichen Grund, weil selbstverständlich eine Pfarrersehe eine Vorbildfunktion hat, ganz ohne Wenn und Aber. Und weil die Kirche zu Recht und die Gemeinde zu Recht erwartet hat, dass die Frau eines Pfarrers oder Pastors den Dienst ihres Mannes in der Gemeinde mitträgt. Das sagt nichts darüber, wie viele Stunden in der Gemeinde sie präsent sein muss, aber sie muss inhaltlich dahinter stehen. Das war zum Beispiel ein Punkt, gegen den die jungen Vikare damals heftig rebelliert haben. Auch, dass ihre Frauen evangelisch sein sollen und nicht irgendeinen x-beliebigen Glauben oder gar keinen haben. Auf diesem ganzen Hintergrund haben sie heftig rebelliert und haben sich geweigert, sich als christliche Vorbilder verpflichten zu lassen. Die haben dabei gar nicht begriffen, wer wirklich Christ ist und Christ sein will. Der ist damit immer schon von Gott verpflichtet, mit seinem ganzen Leben. Was wir tun, wie wir reden, wie wir leben, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir als Ehepaar miteinander umgehen, wie wir als Familie miteinander umgehen, wie wir mit unseren Nachbarn umgehen, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen, all das wird von der Welt wahrgenommen. Unser Leben ist ein Brief, der von den Mitmenschen gelesen wird. Paulus sagt, Vers 2, erkannt und gelesen von allen Menschen. Alle Menschen um uns her schauen uns an, sehen uns, wie wir reden, wie wir leben und nehmen zur Kenntnis, was Christsein taugt oder was Christsein nicht taugt. Ob es uns passt oder nicht. Das macht diese schöne Sache zugleich auch sehr ernst. Wenn die Welt mein Leben liest, was liest sie da? Wenn die Welt das Leben unserer Gemeinde liest, was liest sie da? An unserem Leben, an unserem Umgang miteinander wird der Wert des Christseins gemessen. Wie massiv und wie lange das Zeugnis der Gemeinde wirken kann, das sehen wir an der Geschichte der Kreuzzüge. Ich vermute, dass kein einziger, mindestens der über 20 ist, unter uns ist, dem nicht schon mal im Blick auf den christlichen Glauben die Kreuzzüge um die Ohren gehauen wurden. Ja? Sieht man doch, was das für eine brutale, gewalttätige Religion ist. Patsch, patsch, und schon haben wir es links und rechts um die Ohren gehauen. Und die sind schon 800 Jahre Geschichte. Aber als falsches Zeugnis christlicher Kirche immer noch präsent, nach 800 Jahren. Nochmal, so wie wir uns als Christen verhalten, so werden andere das Christsein verstehen. Auf der Grundlage unseres Verhaltens werden sie das Christsein beurteilen und entscheiden, ob sie selber Christen werden wollen oder doch lieber nicht. Und dann sagt Paulus noch etwas anderes. Ihr seid in unsere Herzen geschrieben, Vers 2. Das sagt er sogar ganz am Anfang als allererstes. Das ist seine Verbindung mit den Korinthern. Adolf Schlatter sagt dazu, wie ein Vater es an seinem Herzen merkt, dass er Kinder hat. So spürt Paulus an seinem Herzen, dass die Korinther seine Gemeinde sind. Weil sie die Frucht seiner Liebe und Arbeit sind, sind sie durch ein Band miteinander vereint, das nicht zerreißen kann. Niemand reißt die Korinther aus seinem Herzen. Und deshalb ringt Paulus auch so sehr. Es ist ja, ich gehe kurz darauf ein, weil ihr seid in unsere Herzen geschrieben, fragt man sich ja, was meint der Paulus damit? Diese Verbundenheit, die Liebe und das Ringen. Genauso ringen doch auch Eltern, wenn sie ihre Kinder lieben. Wenn Eltern den Eindruck haben, dass ihre Kinder auf falschen Wegen sind, dann leiden sie darunter. Dann tut ihnen das weh. Und sie beten und sie ringen und hoffen, dass die Kinder auf gute und gesegnete Wege zurückfinden. Und dieses ernste Ringen um seine Kinder in Korinth sehen wir in den Briefen des Paulus sehr deutlich. Interessant ist dabei auch, dass Paulus dieses Ringen öffentlich führt. Dass er diesen zum Teil so scharfen und zum Teil auch so persönlichen Brief nicht nur an die Gemeinde in Korinth adressiert. Er ist an Korinth und alle Heiligen in ganz Achaia, das ist das ganze südliche Griechenland, geschrieben. Kapitel 1,1. Paulus schreibt über diesen Brief nicht seelsorgerlich, streng vertraulich, 3 Ausrufezeichen. Er schreibt darüber, bitte überall lesen und veröffentlichen. Der geistliche Kampf um die Gemeinde in Korinth wird in aller Öffentlichkeit geführt. Nicht in der Öffentlichkeit der Welt, wohl aber in der Öffentlichkeit der ganzen christlichen Gemeinde. Und deshalb ist uns dieses Ringen bis heute ja auch überliefert. Und Paulus ringt mit großer Zuversicht. Das sind der zweite Teil, die Verse 4 bis 8. Und diese Zuversicht ist zunächst ein in Jesus gegründetes Selbstvertrauen. Also in Vers 4 meint Paulus sein eigenes Vertrauen, das Selbstvertrauen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Können wir mit Selbstvertrauen übersetzen. Ein geistlich gesundes Selbstvertrauen, das sich nicht auf sich selber gründet, sondern auf Christus in uns. Durch Jesus traut Paulus Gott zu, dass dieser durch ihn so vollmächtig an den Korinthern wirkt, dass das neue Herz und der neue Geist an ihnen sichtbar wird. In Jesus. Damit es da keine Missverständnisse gibt, betont Paulus gleich ganz deutlich im nächsten Vers 5, nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären. Wenn es heißt, etwas zu erdenken, wir könnten übersetzen, uns etwas einzubilden, als wären wir selber was. Unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Wir sehen da nochmal ganz ausdrücklich, wie Paulus bei diesen ganzen Gedanken die Verheißungen des neuen Bundes von Hesekiel vor Augen hat. Zum Boten und Diener dieses neuen Bundes ist Paulus berufen und tüchtig gemacht. Jedes Eigenlob ist darin ausgeschlossen. Wir können nichts dazu tun. Und deshalb, liebe Geschwister, liegt auch so viel an unseren Gebeten und daran, dass wir eine fröhliche, glaubensvolle Zuversicht in unseren Gebeten haben. Denn alles, was geistlich geschieht, kann nur durch den Geist Gottes geschehen. Und es muss in unseren Gebeten vom Herrn erbeten sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur am Mittwochabend einmal die Woche zur Bibel- und Gebetsstunde zusammenkommen, sondern dass wir auch zu Hause Tag für Tag unsere Gemeinde vor den Herrn bringen, in unseren Gebeten, mit eindringlichem Bitten und Flehen, dass er die Gemeinde bewahrt und erhält und dass er die Türen in der Eichenau und drumherum öffnet und die Herzen auftut und die Macht des Bösen zurückdrängt und Menschen zum Glauben finden. Das geschieht nur durch den Geist Gottes, ausschließlich und zu 100%. Menschlich Gemeinde bauen können geschickte, fantasievolle und begabte Leute auch aus eigener Kraft. Wenn zum Beispiel Gottesdienste als professionelle Events mit fetziger Musik veranstaltet werden, dann füllen sich vielerorts die Seele und da muss noch kein bisschen Heiliger Geist dabei sein. Vieles, wie vieles weiß Gott allein, von all diesem ist aber menschliches Machwerk. Events veranstalten kann der Mensch, auch christliche Events. Dass Menschen aber wirklich ihre Herzen dem Herrn öffnen, dass sie ihre Sünde und ihre Gottesferne erkennen, dass sie echt umkehren und ihr Leben Jesus in die Hände legen, das alles vermag allein der Heilige Geist. Und dass sie ihr Leben dann auch erneuern lassen und verändern lassen durch die Kraft Gottes und nicht im Wesentlichen weiterleben wie bisher, auch das vermag allein der Heilige Geist. Mit unserer Kraft ist hier nichts, aber auch rein gar nichts auszurichten. Nochmal, deshalb sind unsere Gebete, auch unser Anhalten am Gebet, unser tägliches Dranbleiben zu Hause, morgens, mittags, abends, wenn ihr Zeit habt und zwischendurch nochmal. Gott will bestürmt sein in unseren Gebeten. Erinnere nochmal an die bittende Witwe, ja? Die schlägt dem Richter quasi die Tür ein. Und so sagt der Herr, so sollen wir dranbleiben in unseren Gebeten. Es ist der Geist Gottes. Alle Tüchtigkeit kommt allein von Gott. Aber ihm dürfen wir es zutrauen. Das ist das Große. Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Im Blick auf Jesus dürfen wir allergrößte Zuversicht haben, wie es Paulus von sich selber sagt. Denn im neuen Bund sind wir nicht Diener des Buchstabens, sondern des Geistes. Vers 6. Und das eine bedeutet Tod, das andere Leben, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und damit ist Paulus bei einer Aussage angelangt, die zu den am meisten missbrauchten und falsch ausgelegten Worten der Bibel gehört. Denn in der Regel wird diese Aussage so interpretiert, bei der Auslegung der Bibel darf man nicht am Wortlaut, am Buchstaben der Schrift kleben. Man muss vielmehr den dahinter verborgenen Sinn verstehen. Vor allem natürlich den tieferen Sinn, der dann meistens ganz anderer ist, als was der Wortlaut nahelegt. Man muss die Bibel viel weiter fassen. Wer ängstlich am Wortlaut der Schrift hängt, der tötet geistliches Leben. Wenn wir in der Freiheit des Geistes das Wort deuten, dann dient das dem Leben. So ungefähr. Und dann wird die Bibel munter gegen ihren vermeintlichen Buchstaben verbogen. Als Beispiel, um es zu veranschaulichen, einige Sätze aus einer Predigt aus dem Jahr 2008, die ich im Internet gefunden habe. Da schreibt ein Pfarrer über unseren Vers, Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ein wundervoller Satz. Doch er wird in einen Zusammenhang gestellt, der uns heute befremdlich erscheint. Denn nun vergleicht Paulus das Christentum mit dem Judentum. Dem Christentum gibt er das Attribut lebendig, dem Judentum das Attribut tot. Wir fragen uns heute, ob solche biblischen Aussagen nicht unsere ganzen Bemühungen um den Dialog zwischen den Religionen zunichte machen. Als erstes zeigt dieser Pfarrer, dass er vom Alten und vom Neuen Bund, von dem Gottes Wort hier spricht, nichts begriffen hat. Es geht hier natürlich nicht um eine Abwertung des Judentums, so eine Aussage ist völliger Blödsinn. Denn vom Neuen Bund redet ja das Judentum, Hesekiel, gehört auch ins Judentum. Ja? Und nachdem er aber das nicht verstanden hat, dass schon die Verheißung des neuen Bundes eine Verheißung des Judentums ist, versucht er aus seiner Sicht zu retten, was noch zu retten ist. Und jetzt kommt's: Wir dürfen den Geist suchen, der lebendig macht. Wir dürfen uns aus der Starre der reinen Buchstaben befreien. Denn sie sind oft nur für eine bestimmte Situation bestimmt. Wir müssen den Geist hinter den Buchstaben suchen, um zu erfahren, was sie uns heute sagen wollen. Und dann schließt das ab mit einem Vergleich. Vergleichen Sie frisch gepflückte Erdbeeren mit eingekochten aus der Dose. Die Konserve wird schlechter wegkommen, weil es ihr nicht gelingt, die ganzen Facetten des Geschmacks zu bewahren. So ist es auch mit dem geschriebenen Wort. Damit meint er jetzt die Bibel. Wir halten uns fest, Gottes kraftvolles, Gottes lebensschaffendes Wort wird mit verkochten Erdbeeren verglichen. Da merkt er die ganze Geringschätzung dem Wort Gottes gegenüber. Er sagt, wer weiß, wie frische Erdbeeren schmecken und dann verkochte Erdbeeren ist, der ahnt, wie groß der Unterschied ist zwischen dem, was geschrieben steht und was Gott wirklich meint. Das ist die Botschaft. Und dann wird munter drauflos verbogen. Mit dem, was Gottes Wort hier sagt und meint, hat das natürlich nicht das Allergeringste zu tun. Es geht hier gar nicht um eine Gegenüberstellung von Wort und Sinn. Es geht um den Unterschied von altem und neuem Bund. Was meist mit Buchstabe übersetzt ist, ist auch bei Elberfelder ein bisschen ungeschickt. Es ist nicht falsch. Das griechische Wort heißt in seiner Erstbedeutung Buchstabe, dann aber auch sofort das Geschriebene, das Schriftstück insgesamt. Und das ist hier gemeint. Hier ist das ganze Alte Testament, das Gesetz und die Propheten gemeint. Also alle Übersetzungen, die an dieser Stelle mit Buchstabe übersetzen, sind eigentlich inhaltlich, haben es nicht getroffen. Das ganze Alte Testament, das Gesetz und die Propheten, sie töten, sagt Paulus. Inwiefern? Das Alte Testament offenbart uns den Willen Gottes. Es sagt uns, wie wir leben sollen, deshalb Gesetz. Und es tut noch mehr. Es verkündet das Todesurteil über den, der so nicht lebt. Und weil keiner so lebt, weil keiner so leben kann, dass er das Gesetz zu 100% erfüllt, deshalb bringt dieses Geschriebene, dieser Buchstabe des Gesetzes den Tod. Paulus hat hier zwei Dinge vor Augen. Ich habe es mal heute Morgen noch versucht, grafisch darzustellen. Die steinernen Tafeln des Gesetzes, die kommen jetzt hier vor, links, und das steinerne Herz des Menschen, der dieses Gesetz nicht befolgt. Gar nicht befolgen kann, weil es eben ein steinernes Herz ist. Und diesen beiden stellt Paulus jetzt den neuen Bund gegenüber. Der macht lebendig. Im neuen Bund ist erstens rechts das steinerne Herz gegen ein fleischernes ersetzt. Noch viel wichtiger aber ist, dass dieses fleischerne Herz jetzt, was das linke Bild darstellt, offen ist für den Heiligen Geist. Und jetzt steht nicht mehr, wie auf dem Bild vorher, steinerne Tafeln mit ihren Forderungen uns gegenüber, sondern der Heilige Geist, linkes Bild, wohnt in unseren Herzen. Der wirkte zwar auch schon im Alten Testament, aber er erreichte das steinerne Herz des unerlösten Menschen nicht. Aber mit dem Heilswerk Jesu am Kreuz von Golgatha, durch die Auferstehung und durch die Sendung des Heiligen Geistes ist das anders geworden. Und als Angehörige des neuen Bundes hat Gott unsere alten steinernen Herzen gegen neue aus Fleisch vertauscht. Und in diese Herzen prägt er durch seinen Heiligen Geist seinen Willen und seine Wesensart hinein. Ich habe nochmal beide Versionen gegenübergestellt. Oben die Wirklichkeit des alten Bundes, unten die Wirklichkeit des neuen Bundes. Der neue Bund verkündet uns, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat und für uns gestorben ist. Wer das im Glauben annimmt, der hat das Leben. Dass das keine Fantasie ist von irgendwelchen Auslegern, sondern die Deutung, die Gottes Wort uns selber gibt, sehen wir in Römer 7. Deshalb habe ich die Verse Römer 7, 6 bis 10 als Lesung gewählt. Ich lese uns gerade nochmal Vers 6. Jetzt aber sind wir vom Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden. Wie sind wir dem gestorben? In Jesus. Jesus hat das Gesetz erfüllt, hat unsere Sünden ans Kreuz getragen. Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm den Forderungen des Gesetzes gestorben, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Merkt ihr? Da kommt auch der Buchstabe vor. Exakt die Auslegung zu 2. Korinther 3. Buchstabe tötet, Geist macht lebendig. Also keine Fantasie von irgendwelchen Verkündigern wie mir heute Morgen. Auslegung des Wortes Gottes selber. Das Gesetz erfüllen konnte keiner von uns, deshalb brachte der alte Bund, der Buchstabe des Gesetzes, der uns da oben eben auf dem Bild links in den Formen der steinernen Tafeln ganz knallhart gegenüberstand. Ja? Wer das tut, wird leben. Wer das nicht tut, stirbt. Insoweit tötet der Buchstabe. Er bringt eine Forderung an uns heran, die wir nicht erfüllen können, die unser Todesurteil bedeutet. Aber das Heil, das Jesus vollbracht hat, das können wir im Glauben annehmen und das kann jeder. Jeder. Ein kleines Kind mit 3 Jahren kann sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich habe selber in einem Alter nicht viel größer als so gewusst und gebetet. Und ein Mensch mit 90 und mit 99 und mit 109 und mit 119, wenn er so alt wird, wie wir im Seniorennachmittag gehört haben, und er hat noch einigermaßen Sinn und Verstand, dann kann er es auch beten und kann sagen, Herr Jesus, die ganze Schuld, den ganzen Mist meiner 119 Jahre hast du hinaufgetragen ins Kreuz. Ich darf es annehmen und ich darf dein Kind sein. Es kann jeder. Also, was Paulus hier sagt, Buchstabe tötet, Geist macht lebendig, ist weder gegen den Sinn noch gegen den Wortlaut des Gesetzes gerichtet. Im Alten Testament tritt uns der Wille Gottes von außen entgegen. Du sollst. Im Neuen kommt der Wille Gottes durch den Heiligen Geist in uns und sagt, ich will. Das ist der Unterschied. Ich will. Und so sind wir, wenn wir zu Jesus gehören, trotz aller Fehler, echte Empfehlungsschreiben Gottes. Und dann setzt Paulus zum Schluss noch eins drauf. Er sagt, schon dieser Dienst des Todes, der mit Buchstaben und steinerne Tafeln gegraben war, hatte Herrlichkeit. Und er weist als Beispiel dieser Herrlichkeit auf den Glanz auf dem Angesicht des Mose, mit dem Mose wieder zurückkam von der Begegnung mit Gott. Schon dieser Dienst des Todes hatte eine unglaubliche göttliche Herrlichkeit, so groß, dass Israel ihre Augen von Mose abwenden mussten. Da hat Elberfelder an dieser Stelle gut übersetzt, indem er sagt, sie konnten nicht fest in das Angesicht Moses schauen, nicht dauerhaft. Die konnten gerade mal kurz hingucken, ist es wirklich? Und dann mussten sie schon weggucken, weil sie vom Glanz dieser Herrlichkeit, den Mose von der Gottesbegegnung mitgebracht hat, schon geblendet waren. So groß war die Herrlichkeit auch des alten Bundes, des Amtes des Todes. Und dann sagt Paulus, wenn schon dieser Dienst des Todes eine so große Herrlichkeit hatte, wie viel größer wird die Herrlichkeit des Dienstes des Geistes sein? Der Dienst, der Glanz der Herrlichkeit auf dem Gesicht des Mose verging, sagt Paulus ausdrücklich. Der Glanz der Christusherrlichkeit in unserem Leben aber bleibt. Der bleibt nicht nur, der soll von Jahr zu Jahr größer werden. Wenn wir unser Leben immer mehr von seinem Heiligen Geist prägen lassen, in seiner Gegenwart leben. Und diese Herrlichkeit, die findet eine ewige Vollendung in der Herrlichkeit bei Gott. Und heute schon leben wir in dieser Herrlichkeit. In unseren Begegnungen, auch in unseren Gottesdiensten, kann etwas von dieser Herrlichkeit sichtbar werden, wenn sie von Gottes Liebe geprägt sind. In unserem Leben als Gemeinde darf diese Herrlichkeit hinausleuchten als Licht in die Finsternis dieser Welt. Und wir beten doch Tag um Tag, dass Gott auch in die Finsternis mancher Eichenauer Situation Licht bringt. Und dass von unserer Gemeinde, von unserem Leben ein solches Licht ausgehen darf. Und als Kinder Gottes gehen wir selber der ewigen Herrlichkeit entgegen. Und das dürfen wir jetzt auch gleich miteinander im Abendmahl feiern. Und jeder, der noch keine hundertprozentige Gewissheit hat, ob auch er dazugehört, der kann unverzüglich jetzt in diesem Augenblick sein Leben dem Herrn Jesus in die Hände legen und den Dienst des Geistes an sich und seinem Leben geschehen lassen. Amen.